freue mich mit euch, Gottesdienst zu feiern, Gottes Wort zu teilen. Und ich darf euch vorher noch jemand Besonderes vorstellen. Ingo, mein Lieber, komm mal auf die Bühne. Alle Mitglieder werden das schon mitbekommen haben. Wir wollen hoffentlich im Mai, spätestens im Juni, eine neue Gemeindeleitung wählen. Und am 23.04. findet hier abends ein Forum statt. Ich sage euch nächste Woche nochmal die genaue Uhrzeit, ich glaube 19.30 Uhr. Wo wir auch sehr detailliert auf die Person eingehen, auch auf die Dienste. Was ist überhaupt Gemeindeleitung? Wo ihr auch viele Fragen stellen könnt. Und manche werden sich vielleicht fragen, Ingo, den kenne ich schon ewig, warum muss der sich jetzt nochmal vorstellen? Ihr seht, wir haben viele neue Menschen hier, auch Menschen, die vielleicht nicht abstimmen. Und trotzdem ist es uns wichtig, dass ihr seht, hey, und auch dafür betet, dass Gott eine von ihm gesetzte Gemeindeleitung wählt und dass ihr uns natürlich auch kennenlernt. Und deswegen, Ingo, mein Lieber, er sieht aus wie 50, ne? Ehrlich, ne? Ich frage dich jetzt nicht nach deinem Alter, aber mein Lieber,
ich verrate es aber noch.
Okay, wer bist du? Was ist so dein Hintergrund?
Ja, mein Name ist Ingo Würmann. Ich bin, im Sommer werde ich 63 und mein Arbeitsleben werde ich dann auch beenden im Sommer. Ich habe das besondere Vorrecht, dann mit 63 gehen zu dürfen. Ich bin verheiratet mit der wunderbaren Gabi. Wir haben mehrere Kinder am Start. Unser Ältester ist 40. Dann haben wir den Nils, der ist 22. Und dann haben wir noch drei Pflegekinder, 18, 12 und 12. Genau, also von daher ein großes Portfolio, auch was wir zu Hause erleben. Wir haben zwei Enkelkinder, 7 und 3. Genau, wir sind aber nicht hier direkt aus Oldenburg, sondern wir wohnen im wunderschönen Budjadingen oben, auf einem alten Bauernhof von meinen Urgroßeltern, den wir uns 2001 restauriert haben. Genau, ich bin 1998 bin ich zum Glauben gekommen. Zu der Zeit war ich in Brandenburg und bin dort in Berlin in einer afrikanischen Gemeinde zum Glauben gekommen. Von daher auch meine Liebe zu Afrika. Genau, dann habe ich Gabi dort kennengelernt und wir sind 2001 dann, also ich habe dort direkt auch gewohnt, wir sind dann 2001 auf den Bauernhof gezogen. Haben dann im Umkreis eine Gemeinde gesucht, sind dann irgendwann fündig geworden in Bremerhaven. Dort sind wir 7,5 Jahre in der FCG gewesen in Bremerhaven. Und dann hat Gott neue Weichen gestellt und hat uns gesagt, dass für uns Schluss ist dort in der Gemeinde. Und wir sind Ende 2011 dann in diese Gemeinde gekommen. Und ich habe ein besonderes Herz für Gebet und in dieser Gemeinde fand mittwochs dann auch immer ein Gemeindegebetsabend statt. Da habe ich mich relativ früh dann auch eingeklinkt damit. Und seit einigen Jahren leite ich auch diesen Gemeindegebetsabend hier in der FCG Oldenburg. Ja, und dann hatten wir ja einige Geschichten, die Gemeinde ein bisschen geschüttelt haben, wo einige Älteste dann auch weggegangen sind. Und Gott hat mir ganz klar aufs Herz gelegt, dass er sehr, sehr viel vorhat mit dieser Gemeinde, ganz besonders auch mit der Jugend in dieser Gemeinde und hat mich auch inspiriert, ein Teil dieser Gemeinde zu sein, aber auch Verantwortung zu übernehmen. So bin ich dann 2021, habe ich mich aufstellen lassen als Ältester, da sind wir mit 3 Leuten an den Start gegangen. 2022 waren wir nur noch zu zweit, da waren Daniel und ich dann alleine übrig geblieben als Älteste in dieser Gemeinde. Genau, und wie Daniel schon gesagt hat, wir haben jetzt nach und nach jeden Sonntag jemanden, der sich vorstellt, dann auch, der dann ein bisschen mehr diese Gemeindeleitung wieder komplettiert. Und ja, so habe ich heute den Anfang gemacht und die nächsten Sonntage könnt ihr euch dann auf die nächsten Personen freuen, die sich vorstellen werden. Und dann werden wir im Frühjahr dann in eine Wahl gehen und dann werden wir mal gucken, wie die Gemeindeleitung dann aufgestellt wird. Genau.
Genau, vielleicht magst du uns noch ein bisschen in dein Herz schauen. Hey, was, ist dir wichtig für Gemeinde?
Ja, was ist mir wichtig für Gemeinde? Ich bin Sportler durch und durch. Ich habe viele, viele Jahre Handball gespielt und bin ein richtiger guter Teamplayer. Aus dieser Rolle heraus, obwohl ich Torwart war, war ich trotzdem Teamplayer. Normal sagt man ja mal, der Torwart ist mal was Besonderes, so, der ist nicht so richtig im Team. Aber ich war derjenige, der das Team immer so zusammengehalten hat. Und das hat Gott mir auch aufs Herz gelegt. Also diese Teamarbeit, ich habe so ein paar Sachen, die ich gut kann, andere Sachen, die ich nicht gut kann. Und Gott stellt mir immer Leute zur Seite, die meinen Mangel ausfüllen. Das geht mir mit meiner Frau so und das geht mir hier in der Gemeinde auch so. Bei einigen Sachen, wo ich so ein bisschen lost bin in meinen Fähigkeiten, stellt er mir die richtigen Leute zur Seite. So Lehrer wäre zum Beispiel gar nichts. Dafür haben wir ja Daniel dann, der diesen Part ausfüllt. Genau, und ja, Menschen sind mir wichtig und natürlich auch, dass jeder Einzelne kennenlernt, was Gott alles für ihn bereithält. Ne? Also ich habe damals in Bremerhaven in der Gemeinde auch sehr, sehr gerne Alpha-Kurse mitgeleitet und habe es geliebt, wenn die Leute Jesus kennengelernt haben und zum lebendigen Glauben gekommen sind. Und so geht es mir halt auch in dieser Gemeinde. Ich freue mich über jeden, der Jesus erlebt, der diesen Frieden erlebt, und ja, einfach auch Veränderungen erlebt. Das ist auch das, was wir immer wieder in Afrika erleben. Da bin ich auch intensiv unterwegs. Das ist für mich das Herzensanliegen, mich mit diesen Leuten zu treffen, die zu Jesus gefunden haben. Und dann immer wieder in diesen Gesprächen zu sein, die Menschen wahrzunehmen, wie dann diese Veränderung bei den Leuten gekommen ist. Genau, das ist so das, was mein Herz berührt.
Yes, vielen Dank, lieber Ingo. Also wie gesagt, ihr dürft euch die nächsten 4 Wochen noch auf weitere Personen freuen. Ich möchte euch bitten, ob du Mitglied bist oder nicht, bete für diesen Prozess. Und vielleicht sitzt da hier noch jemand, der muss natürlich Mitglied sein, den Gott gerade vorbereitet für diesen Dienst, für diese Aufgabe. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns da gemeinsam im Gebet durchgehen und uns freuen, dass Gott uns mit einer guten Leitung ja, in weitere Wege führt. Vielen Dank, Ingo.
Ja, falls noch Fragen sind, gerne kommt auf mich zu.
Ja, es ist auch immer wieder erstaunlich. Ich hatte in den letzten Wochen so das eine oder andere Gespräch und heute Morgen habe ich sogar noch eine Nachricht bekommen. Es ist so schön, hier zusammen zu sein und trotzdem sind über den Stream doch einige Menschen immer mit treu dabei. Und wir möchten euch einfach einen ganz lieben Segensgruß rübersenden. Wir fühlen uns mit euch verbunden und freuen uns, dass ihr auch über den Stream mit dabei seid. Und ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebst und dass uns das Hoffnung gibt für unser Leben und sogar darüber hinaus. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, weil du gesagt hast, wir sollen das Leben haben in Fülle. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen, das zu sagen, was du sagen möchtest. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, Heiliger Geist, für das, was du für jeden Einzelnen hier vorbereitet hast. Amen. Ja, ohne zu viel zu teasern, ich war bei der Moderation nicht dabei. Hast du Denise schon angesagt, glaube ich? Ja, okay, dann musst du dazu gar nichts mehr sagen. Also dürft ihr auf jeden Fall auf Denise freuen, die schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe euch mal einen schönen Titel mitgebracht. Gescheitert. So fängt man gute Predigten an, oder? Wir befinden uns gerade in der neutestamentlichen Chronologie in einer Zwischenzeit. Vor 2 Wochen haben wir Ostern gefeiert. Jesus hat alles vollbracht. Und doch erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten ging es für die Jünger und damit auch für die Gemeinde erst so richtig los. Und auch unser jetziger Zustand als Christen ist ein Zwischenstand. Jesus kam in diese Welt und er sagte, das Reich Gottes ist angebrochen. Aber vollenden wird er es erst, wenn er das zweite Mal wiederkommt. Und diese Zwischenzeit, in der wir uns befinden, setzt uns Nachfolger in eine gewisse Spannung. Wir dürfen in unserem Leben Höhen erleben, aber auch Tiefen. Und ihr Lieben, wir kennen das, auch besonders am Sonntag, die Höhen, die feiern wir. Die teilen wir gerne, damit ermutigen wir uns gerne und mit den Tiefen, naja, die mögen wir alle nicht. Da reden wir auch nicht so gerne. Sagen wir, ja klar gibt's die, aber Gott hat immer mehr Höhen als Tiefen, sagen wir immer so, ne? Keiner fängt ein gutes Gespräch mit Tiefen an, oder? Wenn du mich fragen würdest, hey Dani, wie war deine Woche? Und ich sage, hey, ich habe so einen richtigen Bock heute geschossen, ne? Schlecht mit meiner Frau umgegangen. Du auch? Hab meine Kinder angeschrien. Du auch, ja? Nee, so fangen wir keine Gespräche an, weil es passt irgendwie nicht so in unsere Zeit, die so von nur Positivity geprägt ist, oder? Und auch im Glauben ist das so. Wenn wir mit Jesus an den Start gehen, dann fangen wir an zu hoffen. Dann haben wir Wünsche. Dann träumen wir und haben auch gewisse Vorstellungen. Und doch so positiv sie auch sein mögen, die Dinge laufen nicht immer so, wie wir sie uns vorstellen, oder? Pläne scheitern, Situationen entwickeln sich anders. Manchmal geht es nicht nur nicht vorwärts, sondern sogar rückwärts in unserem Leben. Und es ist kein Geheimnis. Es ist einfach nicht schön, wenn etwas in unserem Leben scheitert. Scheitern ist etwas so Negatives in unserem Leben, dass wir versuchen, mit allen Mitteln Scheitern zu umgehen, aus dem Weg zu gehen. Und vielleicht wirst du es schon selber bei dir festgestellt haben, wenn es um Scheitern geht, dann sind wir auch richtig unbarmherzig. Unbarmherzig mit uns selbst und auch mit anderen. Und etwas Gutes in Scheitern zu sehen, das können wir uns nicht vorstellen, oder? Dass es eine Möglichkeit gibt, dass aus Scheitern etwas Gutes hervorkommt, diese Möglichkeit kennen wir nicht. Und doch, hier geht es um Gottes Wort. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist die Bibel voll mit gescheiterten Persönlichkeiten. Wir haben uns eine Zeit lang jetzt mit David beschäftigt. Ich glaube, nächste Woche dürfen wir uns wieder auf Klaus Günther, nee, übernächste Woche dürfen wir uns wieder auf Klaus Günther freuen, der sich gerade mit Josef beschäftigt. Im Leben aller großen Personen der Bibel, ihr Leben war geprägt von Scheitern. Und ich bin mir sicher, dass keiner hier sitzt und heute sagt, alle meine Pläne, alles, was ich mir vorgestellt habe, ist genauso gekommen. Alles war so, wie ich es geplant hatte. Und die Frage ist, hey, wir haben jetzt Jesus. Müsste das jetzt nicht anders sein? Und in dieser Spannung stecken wir. Und wir haben ja gesagt, dieses Jahr oder dieses Halbjahr wollen wir uns mit Personen der Bibel beschäftigen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir eine Person, die war anders. Eine Person, die war nicht so wie die anderen. Dachte sie zumindest. Wen kann ich nur meinen? Petrus. Simon Petrus. Er war der einzige, uns Bekannte, der außer Jesus in einem Sturm auf dem Wasser ging. Wenn du das mal gemacht hast, dann darfst du mir das hier vorne gerne erzählen, okay? Er war der, als Jesus fragte, was glaubt denn ihr, wer ich bin? Und Petrus sagte, du bist Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und er war sich sicher, dass er treu zu Jesus steht, egal was kommen mag. Andere mögen scheitern, aber Jesus, du weißt, du hast Petrus, ne? Der steht dir treu zur Seite. Und als Jesus, wir gehen noch mal ein bisschen vors Kreuz zurück, vor der Kreuzigung, Jesus seinen Leidensweg ankündigte seinen Jüngern und er ihnen sagte, liebe Freunde, es kommt jetzt die Zeit und ihr werdet mich im Stich lassen. Ihr werdet mir den Rücken kehren und ihr werdet das Weite suchen. Lass mal schauen, was Petrus darauf zu sagen hatte. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle, also alle Jünger, die beim Abendmahl dabei waren. Freunde, Petrus und auch die Jünger, die hatten Vorstellungen und Pläne. Und selbst wenn Jesus sich nicht so ganz sicher war mit Petrus, umso sicherer war sich Petrus, dass er jemand sei, auf dessen Glauben er zählen könnte. Er war sich seiner Liebe zu Jesus so sicher. Und es ist gut, sich diese Frage zu stellen. Hey, was sind eigentlich unsere Vorstellungen, unsere überzeugenden Glauben? Es ist wichtig, welche zu haben. Doch wenn wir weiter in die Geschichte schauen, dann sehen wir anfangs noch einen mutigen Petrus. Der hat ein Schwert gezückt und hat einfach mal einen Soldaten Ohr abgehauen. Der war sogar bereit, als Jesus gefangen genommen wurde, sich in den Hof zu schleichen, weil er musste sehen, was mit Jesus passiert. Und doch dann kam es genauso, wie Jesus es vorausgesagt hatte. Petrus verleugnet Jesus dreimal. Und wie hart das für ihn war, sehen wir an seiner Reaktion. Petrus verließ den Hof und weinte bitterlich. Hey, dieser starke Mann, gebrochen und gescheitert. Gescheitert an sich selbst. Petrus sah in sich selbst jemand Starkes. Jemand, der treu ist. Jemand, auf den Jesus sich verlassen kann. Aber er selbst konnte seinen Ansprüchen nicht genügen. Er selbst ist an seinen Idealen gescheitert. Und seine Selbstachtung ging jetzt verloren. Und die Enttäuschung, oh wow, ich bin doch nicht der, für den ich mich gehalten habe. Aber er war auch gescheitert an Jesus. Hey, er wusste doch, wer Jesus war. Und trotzdem, im schwierigsten Moment von Jesus, kehrte er ihm den Rücken zu. Auch sein Glaube an Jesus scheiterte. Und wir können das gar nicht nachfühlen, wie hart dieser Moment für ihn gewesen sein muss. Wenn alles, woran du glaubst, alles, was du dir über dich selber so gedacht hast, liegt nur noch in Trümmern da. Ist krass. Ihr guckt doch alle ganz traurig. Ja. Und wisst ihr, auch wir Christen neigen heute ein wenig dazu, hat auch alles mit Instagram und all so ein Zeug mit zu tun, dass wir die Highlights ein bisschen sehr stark in den Vordergrund stellen. Aber auch die Tiefen in unserem Leben, sie gehören dazu. Denn auch wir sind solche Menschen wie Petrus. Auch wir sind Gescheiterte. Ihr Lieben, ich mag Petrus, weil ich weiß, ich bin ihm oft näher, als mir das manchmal lieb ist. Vielleicht nicht so extrem wie in dieser Situation, aber ich meine, vor uns standen wahrscheinlich noch keine Soldaten. Wir mussten noch nicht in einem Hof sitzen und warten, dass unser König gekreuzigt wird. Und trotzdem, unsere Vorstellungen und unsere Ideale passen nicht selten, sondern oft nicht mit unserem Leben überein. Hey, wir sind geschockt von anderen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich die Nachrichten schaue, ich bin immer geschockt. Politiker und was für alle Leute, Skandale auch in der christlichen Szene. Wir sind geschockt, wozu Menschen bereit sind, geschockt, was sie tun. Aber wir denken meist nicht so von uns, oder? Wir sind von uns so überzeugt wie Petrus zu dieser Zeit. Und doch ist manches nur Fassade in unserem Leben. Und dahinter sieht es doch oft ganz anders aus. Hey, da sind diese Kämpfe mit uns selbst. Die kennt kein anderer, aber wir kennen sie. Der Kampf mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Bequemlichkeit. Hey, wie sieht's aus mit unseren Leichen in unserem Keller? All die Selbstzweifel oder auch der Groll, Abneigung anderen Menschen gegenüber. Unsere Vorstellung von Jesus, wer er ist und wie ein Leben mit ihm aussieht. Und dann erleben wir manchmal so Momente wie Petrus. Dann sieht alles ganz anders aus, als wir uns das vorgestellt haben. Wir erleiden Rückschläge und wir erleben gescheiterte Pläne. Und keiner mag sie. Und doch, ihr Lieben, hey, sie gehören zum Leben dazu. Und an der Geschichte von Petrus sehen wir, und das mag hart klingen, aber manchmal muss etwas auch zerbrechen in unserem Leben. Für Petrus muss das unglaublich hart gewesen sein. Aber manchmal muss etwas in unserem Leben zerbrechen, weil es nicht in der Lage ist, unser Leben zu tragen. Petrus Stärke, auch Petrus Bild von Jesus vor der Auferstehung, es war nicht in der Lage, sein Leben zu tragen, als es darauf ankam. Vielleicht in den schönen Momenten, wo Jesus Wunder getan hat, wo Jesus schöne Reden geschwungen hat, aber als es wirklich hart auf hart kam, musste er feststellen, hey, meine Stärke, die reicht doch nicht. Und das, wie ich mir Jesus vorgestellt hat, reicht nicht, um mit dieser Situation fertig zu werden. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir scheitern? Wie gehen wir damit um? Das Natürliche ist, wir sehen es bei Petrus. Petrus wendet sich enttäuscht von seiner Berufung ab. Und er wird statt Menschenfischer, zu dem Jesus ihn berufen hat, wieder ein Fischfischer und geht wieder in sein altes Leben zurück. Wenn wir uns die Emmaus-Geschichte angucken in Lukas-Evangelium, die Jünger waren so enttäuscht, was dort passiert ist. Ihre Hoffnung war so zerbrochen, dass selbst die frohe Botschaft, Herr Jesus lebt, wir sind ihm begegnet, sie nicht davon abgehalten hat, sich abzuwenden und ihren eigenen Weg zu gehen. Vielleicht bist du auch jemand, wenn es um Scheitern geht, der sagt, nächstes Mal mache ich es besser. Nächstes Mal werde ich mich einfach mehr anstrengen und doch landest du immer wieder am selben Punkt. Oder du gehörst zu denen, und wir sitzen alle im selben Boot, Freunde, dass wir unser Scheitern verteidigen oder rausreden oder uns rausreden. Beim Petrus hätte auch sagen können, ja, Jesus, ich war immerhin mit zum Hof gegangen. Die anderen waren schon lange verschwunden. Ich habe mich zumindest noch zum Hof getraut. Und Jesus, wären die Jünger, wären mindestens 2, 3 Leute mit mir mitgekommen. Ich bin mir sicher, dann wäre ich nicht gescheitert. Dann wäre ich nicht ganz auf mich allein gelassen. Dann hätte ich es geschafft. Ihr Lieben, es fällt uns in der Regel schwer, Scheitern wirklich, wirklich zuzulassen. Dass unsere Vorstellungen bröckeln oder sogar zusammenbrechen. Dass herauskommt, dass wir nicht die sind, die wir uns gerne wünschen. Dass Jesus nicht der ist, den wir uns manchmal in unserem Leben so schön zusammengemalt haben. Und wisst ihr, das ist auch manchmal der Grund, warum wir so wenige mutige Schritte im Glauben gehen. Dass wir uns mit Lebensbereichen oder auch Charakterzügen, die echt schwer sind, auseinandersetzen, sie angehen, weil wir Angst davor haben zu scheitern oder Angst davor haben, dass ans Licht kommt, wie wir wirklich sind. Und das schockt uns. Aber es geht hier nicht um uns, sondern es geht um Jesus. Und die Frage ist, hey, wie geht Jesus mit unserem Scheitern um? Und wir finden die Begegnung zwischen Petrus und Jesus in Johannes 21. Jesus ist auferstanden. Ich habe schon gesagt, Petrus war wieder zu seinem alten Leben zurückgegangen, leider auch da erfolglos, hat probiert zu angeln, nichts gefangen. Und Jesus, ja, komme ich gleich zu. Ich lese erst mal vor. Wir starten ab Vers 15. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm: Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Er sagte zu ihm: Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Schafe. Also, die Jünger waren fischen gegangen, erfolglos. Und da taucht jetzt am Strand eine Person auf, die nicht zu erkennen ist, dass sie Jesus ist. Und Jesus gibt ihnen einen Ratschlag, wie beim ersten Mal, als er sie kennengelernt hat, und sagt: Werft mal die Netze da vorne aus. Und sie tun das. Und als sie diesen unglaublichen Fang hatten, wusste Petrus sofort: Das ist Jesus. Und er sprang ins Wasser, schwamm an den Strand und er begegnete Jesus. Und wir lesen nichts davon und doch ist die Frage: Hey, wie muss sich Petrus wohl gefühlt haben? Voll Freude, dass Jesus lebt und doch mit all diesen Trümmerhaufen an Idealen, die er hatte. Hey, was würde wohl Jesus zu ihm sagen, wenn er ihm jetzt in die Augen schaut? Das letzte Mal, als ihre Augen sich getroffen haben, hatte Petrus ihn dreimal verleugnet. Und Jesus schaut ihn an und Petrus ging. Was ist das Erste, was wir hier lesen? Wir lesen: Nachdem sie gegessen hatten, wendete sich Jesus an Petrus. Und auch in der Emmaus-Jüngergeschichte lesen wir, als Jesus den Jüngern begegnete, hat er sich erstmal nicht zu erkennen gegeben, sondern er verwickelte die Jünger in ein Gespräch und gab ihnen erstmal Raum, all ihren Frust und ihre Enttäuschungen Raum zu geben. Es ist so spannend zu sehen, wie Jesus mit Scheitern umgeht, denn er geht ganz anders um mit Scheitern als wir. Jesus bemüht sich, seinen gescheiterten Freunden in einer Liebe und Sorgfalt zu dienen. Hey, er hat ihnen erstmal ein richtig gutes Frühstück gemacht. Und die Jünger waren so enttäuscht, die mussten erstmal Dampf ablassen, die mussten reden. Hey, wir lesen, Petrus hat die ganze Nacht versucht zu fangen. Der war hungrig, der war fertig. Jesus hätte ihn konfrontieren können. Komm mal her, wir beiden müssen noch reden, ne? Weißt du, ne? Nein, Jesus beginnt damit, uns zu dienen, wenn wir scheitern. Unglaublich, oder? Wir enttäuschen ihn, wir verleugnen ihn. Und das Erste, was er tut, ist: Ich diene dir. Setz dich hin, Frühstück ist am Start. Petrus, ich weiß, was du magst, steht alles bereit. Lass uns Gemeinschaft haben. Ich will dir dienen. Ich habe dich nicht vergessen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. So begegnet uns Jesus, wenn wir scheitern. So, wie wir es brauchen. Wisst ihr, wir neigen manchmal dazu, wenn wir scheitern, dass wir Dinge manchmal so ganz fromm erklären wollen oder auch schnell abhaken wollen. Ja, es ist blöd gelaufen und weiter geht's. Oder so fromm, ne? Ja, Gott hat da einen anderen Plan und sowas, ne? Aber Jesus ist viel mehr darin interessiert, wenn wir scheitern, nicht um noch Salz da reinzudrücken, sondern uns zu begegnen dem, was wirklich in unserem Herzen ist. Das, womit wir herausgefordert sind, wo wir gescheitert sind, das, was wehtut, wo Zerbruch geschehen ist. Und er möchte dem begegnen und er möchte der Sache Raum geben. Wisst ihr, wenn unser Herz voller Enttäuschung ist und träge ist, hey, dann ist es wirklich schwer, Veränderungen zuzulassen. Und wir müssen erstmal verarztet werden. Wenn du dir ein Bein gebrochen hast, dann kannst du nicht sagen: Ja, ist jetzt blöd gelaufen. Geh weiter. Nein, wir müssen erstmal dieses Bein verarzten. Ich könnte eine Geschichte von meinem Sohn erzählen, aber ich lasse die lieber. Man merkt, wenn wir gescheitert sind, wenn etwas in unserem Leben gebrochen ist, dann kann hier ganz viel ankommen. Ganz viel Wahrheit, ganz viel Wissen, ganz viel richtige Dinge, aber das ist es, was Veränderung bewirkt. Unser Herz, und wir kommen nicht weiter. Und Jesus übergeht das nicht. Er sagt nicht, schluck runter, geh weiter, sondern sagt, ich möchte dir begegnen. Interessant ist auch, wie Jesus Petrus anspricht. Er sagt, Simon, Sohn des Johannes. Vorher hatte Jesus noch zu Simon gesagt, du bist Petrus. Auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und wo war jetzt dieser Fels geblieben, auf den Jesus seine Gemeinde bauen wollte? Konnte er dieser nicht mehr sein? Petrus war auf jeden Fall beschämt. Er war beschämt, dass seine Liebe Jesus nicht gerecht geworden ist. Er war doch der, der gesagt hat, auch wenn alle dich im Stich lassen, ich nicht. Sein ganzes Vertrauen in sich selbst, alles war dahin. Er hat Jesus verleugnet und ging wieder fischen. Und jetzt stand er vor Jesus und Jesus fragte, hey, liebst du mich mehr, als die mich hier lieben? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Das Interessante ist, dass Petrus nicht sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich mehr lieb habe als die anderen. Er redet nicht drumherum, sondern er ist ganz bei sich. Er ist ganz bei sich und diese Erkenntnis, was soll ich Jesus hier vormachen? Herr Jesus, du weißt, wie es in meinem Herzen aussieht und ich muss dir nichts vormachen. Ich bin gescheitert, aber ich kann jetzt ehrlich vor dir sein. Petrus hat aus seinem Scheitern gelernt und Jesus durfte ihn darin begegnen. Wisst ihr, echte Selbsterkenntnis führt zu Demütigung. Und Demütigung gibt Gott Gnade. Nicht den Starken, nicht den Superhelden, sondern die ehrlich sind und sich demütigen können vor ihm. Jesus sagt Folgendes auf diesen Satz. Weide meine Lämmer. Weide meine Lämmer. In so einer Geschichte klingt das cool. Ich weiß nicht, wenn wir hier stehen würden, ich wäre meiner Frau fremdgegangen und ihr würdet mich fragen, hast du Jesus immer noch lieb? Ja? Okay, dann kannst du unser Pastor bleiben. Ist cool, was Jesus da sagt, aber hey, Petrus, der hat Jesus verleugnet, ganze dreimal. Er hat den großen Macker gemacht, der er nicht ist und hat Jesus im Stich gelassen. Müsste Jesus jetzt nicht sagen, hey, wir kriegen irgendwie einen neuen Weg für dich hin, aber von deinem Amt als Fels musst du leider zurücktreten. Nein, Jesus sagt, weide meine Lämmer. Jesus sagt, Petrus, du kannst immer noch dich um meine Gemeinde kümmern. Warum? Weil Jesus, der sich um ihn kümmert, ihm alles geben wird, was er nötig hat. Und Petrus ist nun an diesen Punkt gekommen. Petrus ist nun an diesen Punkt gekommen. Er versucht jetzt nicht wieder Stärke aufzurichten vor Jesus, zu sagen, hey, die nächsten drei Male werde ich richtig gut machen und ich werde dir wieder zeigen, dass ich in der Lage bin, deine Gemeinde zu leiten, sondern er gibt das, was er hat. Nichts mehr als eine einfache Aussage, du weißt, dass ich dich lieb habe. Mehr hat er nicht, aber vertrauensvoll gibt er das Jesus in die Hände, diese gebrochene, gescheiterte Liebe. Und Jesus stellt ihn darin wieder her. Und es ist schön, wie Jesus ihm erstmal ein Vorbild gibt. Er zeigt ihm, wie ein Hirte ist, der sich um seine Schäfchen kümmert und ihn wieder aufbaut. Und dann erneuert er seine Berufung. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet und dreimal darf Petrus in seiner Gebrochenheit sagen, dass er ihn lieb hat. Und Jesus stellt ihn wieder her und er baut ganz neu seine Berufung in seinem Leben auf. Freunde, Petrus hätte sich das so anders gewünscht. Und doch ist es so anders gekommen. Und doch, obwohl dieser Mann unglaublich hart gescheitert ist, dürfen wir heute hier sitzen und stehen und hören, dadurch erfahren, was Jesus tun kann, wenn wir scheitern. Wie Jesus damit umgeht, wenn unser Leben scheitert. Nämlich, dass Scheitern nicht das Ende ist. Scheitern ist nicht das Ende. Egal wie klein oder wie groß wir auch scheitern, Jesus zeigt uns, er ist da. Wenn wir scheitern, ist Jesus da, er hält fest und er dient uns. Und er zeigt uns eines: Im Evangelium geht es nicht um Leistung, sondern es geht um seine Gnade. Und für ihn ist Scheitern nicht einfach etwas, womit wir umgehen müssen, was wir überwinden müssen, sondern es ist das Material für Jesus, um etwas ganz Neues, noch viel Stärkeres in unserem Leben aufzubauen. Klingt verrückt, oder? Gegen alle Logik. Aber Jesus kann es und er zeigt es uns am Leben von Petrus. Er ist in der Lage, selbst auf einen Haufen von Trümmern und Scheitern etwas aufzurichten, was wirklich unser Leben hält und tragen kann. Was den Herausforderungen des Lebens standhält. Und wir sehen es so schön, wenn wir die Geschichte von Petrus weiter verfolgen, dass das, was Jesus in diesem Moment neu in seinem Leben auf diesen ganzen Trümmern aufgebaut hat, dass es in der Lage war, all den Herausforderungen, Kämpfen und auch weiteren Scheitern, was er erlebt hat, zu tragen, weil er nicht auf sich vertraute, auf sein Selbstvertrauen, sondern auf Jesus, der ihn hält, der ihn trägt und der ihm seine Gnade schenkt. Ihr Lieben, es wurde schon angesagt, Denise, wir dürfen jetzt noch ein Zeugnis hören von Denise und ich freue mich richtig drauf. Ich war, glaube ich, der Erste, der deine Geschichte hören durfte und sie ist bewegend. Und sie möchte uns zeigen, sie hat gesagt, hey Daniel, irgendwann, wenn es dran ist, stelle ich mich dir zur Verfügung, nicht mir, aber dem Zeugnis zu geben und um zu zeigen, was Gott aus einem gescheiterten Leben machen kann. Und ich bin dir dankbar, dass du hier bist und
hab was mit ihm besprochen wegen dem Kaffeedienst und nach dem Gespräch haben wir über Gott und die Welt gesprochen. Und dann war das so, als wenn der Heilige Geist sagt, so, mach dich bereit. Und wie ich es dann gesagt habe und mich selber gehört habe, habe ich gedacht, oh, was hast du hier gesagt? Und dann, ja, letztes Wochenende hast du gesagt, dass es passt. Nicht heute Morgen, nein. Und ja, jetzt stehe ich hier. Ich möchte dazu sagen, dass ich habe jetzt mein Zeugnis ziemlich runtergeschraubt. Da sind noch so viele Zweige, die da mit reingehören. Aber was ihr jetzt kriegt, ist das Wichtigste. Ja? Und ich lege mal einfach los. Ich habe das aufgeschrieben, ich lese es vor, weil sonst laufe ich Gefahr, zu weit nach links oder zu weit nach rechts. Und dann stehen wir hier übermorgen noch. Ja. Durch einige Erfahrungen und Ereignisse entwickelte ich schon früh in meiner Kindheit Prägungen, Gedankengänge und Schwachheiten, die sich zerstörerisch auf mein Leben auswirken. Furcht, speziell Menschenfurcht, Verlustangst und die Angst, nicht genug zu sein, sowie Scham und Schuld waren mein ständiger Begleiter. Mein biologischer Vater hat mich und meine Mutter kurz nach meiner Geburt im Stich gelassen, und mein Stiefvater war ein gewalttätiger Alkoholiker. Nachdem meine Mutter die Scheidung einreichte, ließ er sich nie wieder bei uns blicken. Keine Besuche, keine Anrufe, Karten oder Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Nichts. Dies hat dazu beigetragen, dass ich mich wertlos gefühlt habe und als ob etwas mit mir nicht stimmt. Im Alter von 6 wurde ich zudem sexuell missbraucht. Was auch nicht geholfen hat, war die Tatsache, dass ich mich als Mischling nie so richtig zugehörig fühlte. Ich war nicht deutsch genug für einige Deutsche und nicht schwarz genug für einige Schwarzen. Als ich 20 war, verstarb meine Mutter und damit auch der Verbindungspunkt zu dem Rest meiner Familie. Ich muss dazu sagen, dass keiner dieser Dinge in meiner Kindheit oder Jugend je besprochen oder in irgendeiner Form aufgearbeitet wurden. Mit diesen Gefühlen damals fiel es mir nicht schwer, meine Heimat und Familie zu verlassen, um nach Süddeutschland zu gehen. Ich hatte mich schon früh daran gewöhnt, keine Wellen zu verursachen, also nicht aufzufallen, weder gut noch schlecht. Und ich machte es zu meiner Mission, Leuten zu gefallen. Ich hatte immer ein Lächeln im Gesicht und beklagte mich nie. Ich unterdrückte meine Gefühle, vor allem die negativen, denn ich war der Meinung, dass sie eh keine Beachtung finden würden. Der andere, mein Gegenüber, war wichtiger als ich. Deshalb war es auch so einfach, dass die Männer in den beiden bedeutsamsten Beziehungen in meinem Leben totale Kontrolle über mich hatten. Den zweiten Mann habe ich dann geheiratet. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon gläubig, aber ziemlich frisch im Glauben und alleinerziehende Mutter. Ich lernte diesen Mann in der Gemeinde kennen und er war anders. Er war respektvoll und tat immer die richtigen Dinge. Ein totaler Gegensatz zu den Jungs, die ich mit den Jahren kennengelernt hatte. Nach 3 Monaten waren wir verlobt und nach 3 weiteren verheiratet. Und da er ein amerikanischer Soldat war, sind wir nach einigen Jahren zurück in die USA gezogen. Was auch immer ich für eine Identität hatte, ging in dieser Ehe verloren. So weit, dass ich, als mein Leben in Trümmern lag, nicht einmal mehr wusste, was meine Lieblingsfarbe war. Es war ein zerstörerischer Zyklus, der mit dem Ziel begann, eine bessere Ehefrau, Mutter und Christin zu sein, in der Reihenfolge. Um dann damit den Ansprüchen meines Mannes gerecht zu werden. Wenn ich diesen Ansprüchen nicht gerecht wurde, kamen die Streits. Und danach wurde ich von ihm komplett ignoriert. Und ich meine komplett. Kein guten Morgen, kein gute Nacht, kein ich liebe dich, nichts, was gibt's zum Abendessen, gar nichts. Und dann fing der Zyklus von vorne an. Und wenn ich Gott um Hilfe bat, meinte ich immer wieder erkannt zu haben, dass Gott in seinem Wort meinem Mann recht gab. Ich war nicht genug. Er und ich hatten ein völlig falsches Bild von Gott, Ehe und Liebe. Und das spiegelte sich in unserem Leben wieder. Während er mich auf religiöse und emotionale Weise kontrollierte, übte er diese Kontrolle über meinen Sohn körperlich aus, unter dem Schirm von biblischer Disziplinierung. Ich muss dazu sagen, dass körperliche Disziplinierung in der schwarzamerikanischen Kultur nichts Unübliches ist. Aber mir war schon klar, dass seine Art von Disziplin zu weit ging. Und ich holte mir deshalb einige Male von der Gemeinde Hilfe. Und jedes Mal stimmte mir unser Pastor zu. Sein Verhalten verbesserte sich kurzfristig, bis es dann wieder schlechter wurde. So schlecht, dass als ich eines Tages auf der Arbeit war, er meinen Sohn so sehr geschlagen hat, dass er am Ende verstarb. Er ist dann sofort verhaftet worden und sitzt zurzeit eine lebenslängliche Haftstrafe ab. Mir wurden dann auch meine beiden anderen Kinder aus dieser Ehe weggenommen und 6 Monate später wurde auch ich vom Staat angeklagt, weil ich nach dem Gesetz hätte wissen müssen, dass es so weit kommen würde und ihm trotzdem erlaubt habe, auf meinen Sohn aufzupassen. Demnach hatte ich meinem Mann dieses Verhalten ermöglicht. Ich hatte als Mutter total versagt. Ich kämpfte einige Jahre um meine Freiheit, habe dann letztendlich verloren und musste viele Jahre im Gefängnis verbringen. Und hier möchte ich einen Psalm von David vorlesen, Psalm 40, Verse 1 bis 3. Beharrlich habe ich auf Jehova geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm. Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Und in meinem Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang unserem Gott. Es war dort im Gefängnis, dass Gott mir mit einer Gnade, Barmherzigkeit und Liebe begegnet ist, von der ich nur gehört hatte. Es war dort, dass Gott mir geholfen hat, die Dinge aus meiner Kindheit zu verarbeiten. Und es war dort im Gefängnis, dass Gott mich aus dem Schlamm und aus der Grube des Verderbens genommen hat und mich von Scham, Schuld und Furcht und Minderwertigkeitsproblemen befreit hat und mir dafür Freude, Frieden und Sicherheit schenkte. Es war dort im Gefängnis, wo Gott mir geholfen hat, mein Versagen als Mutter zu verarbeiten. Er hat mich dort mit Christen umgeben und gesegnet, die mich genauso geliebt haben wie er. Und es war dort im Gefängnis, dass Gott mich in eine Frau verwandelt hat, die ihre Identität in ihm hat, die ihn als Gott und Herr anerkennt und ihm von ganzem Herzen liebt und nur ihm allein die Ehre gibt. Das waren sehr schwere Jahre. Aber in dieser Zeit ist Römer 8 in meinem Leben lebendig geworden. Verse 1, 2, 28, 38 bis 98, 38, 39, so. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Jetzt lebe ich wieder in Deutschland und ich fühle mich hier, wie ich mich noch nie gefühlt habe, nämlich wie zu Hause. Ich bin so dankbar für das Leben, das zweite Leben, womit Gott mich gesegnet hat, dass er mir wieder mehr Kontakt zu meinen Kindern habe und dass er mir ermöglicht hat, das Leben zu leben, wofür er mich geschaffen hat. Ich habe immer noch ein Lächeln im Gesicht, jetzt aber, weil Gott mir wahre Freude geschenkt hat. Und wenn es mir nicht gut geht, dann weiß ich, dass ich mit meinen Freunden offen und ehrlich über meine Gefühle sprechen kann, weil ich ihnen etwas bedeute. Dies alles ist nur möglich, weil Gott größer ist als die Dinge, die ich erlebt habe und weil er mein größtes Versagen als Mutter kompensiert.